tantrischen Weg gibt es eben zwei Säulen. Und das eine ist die Sadhana, die beständige Praxis, und das andere das Ritual. Das eine ist die regelmäßige Übung eben von Yoga, Asanas und Pranayama, Mantras, Meditation, vielleicht auch mit Hilfe von Yantras, eine tägliche Praxis, die jetzt in unserem System quasi aufgeht in dem integralen Lebenspraxis. Möglicherweise, wo auch sexuelle regelmäßige Praxis mit einbezogen ist. Und die Schattenarbeit natürlich, was jetzt nicht Teil von dem traditionellen Weg ist. Und das andere eben das Ritual. Und wozu braucht es jetzt diese Rituale? Warum reicht es nicht, wenn man regelmäßig seine Praxis macht? Also der Kernbestandteil von den Ritualen ist wirklich Magie. Das heißt Vorgänge, die Veränderungen bewirken sollen. Mir ist es immer wichtig, dass man den Kern von der Sache tatsächlich nicht vergisst. Also dass Tantra ja eigentlich keine Philosophie zur Verbesserung des Sexes ist oder dass man irgendwie ein besseres Liebesleben hat oder sowas. Das sind höchstens angenehme Nebenwirkungen. Aber letztlich geht es darum, vom Leiden sich zu befreien, von den Verstrickungen des Lebens. Und dazu werden halt im Tantra auch kraftvolle und unkonventionelle Methoden benutzt. Das Ritual soll eine Bewusstseinserweiterung bezwecken. Also Ziel ist schon, in eine sehr intensive Trance zu kommen. Die Trance wird genutzt, um seine Ziele zu erreichen, um Dinge zu visualisieren und zu affirmieren. Das ist eigentlich so einer der Aspekte, um dich mit dem universellen, kosmischen maximal zu verbinden, um überbewusste Kräfte wachzurufen. Und dann wird diese Erfahrung im optimalen Fall eben entsprechend auch geankert, so dass diese Erweiterung auch in den Alltag mitgenommen werden kann. Also nicht nur im Optimalfall, sondern wenn du einfach dich auf den tantrischen Weg begibst, jeden Monat ein Ritual machst, dann kannst du eigentlich gar nicht anders. Früher oder später wird das irgendwie deinen Alltag auch mächtig verändern. Wahrscheinlich habt ihr das schon erfahren. Aber Rituale ermöglichen dann den Sinn der Lehren, also jetzt nicht nur geistig zu erfassen, was eben durch solche Vorträge versucht wird, sondern dass das Ganze im Körper und in den Emotionen auch ankommt, dass man merkt, ja, da ist wirklich etwas und ich habe das jetzt begriffen. Ich habe jetzt den Geschmack von diesem Weg erfasst und den will ich weitergehen. Die wesentlichen Bausteine des tantrischen Lebensstils sind tägliche Praxis und rituelle Höhepunkte. Und es kann dann natürlich während eines Retreats mehrere Rituale nacheinander geben. Und sonst kann man sich das vielleicht so einrichten, dass man so alle zwei Monate so ein Ritual feiert. Wenn man dann natürlich eine Gruppe hat, mit der das geht, ist es gut. Man kann das aber auch durchaus alleine oder zu zweit machen. Also das ist jetzt nicht automatisch Tantra-Ritual, dazu braucht es nicht automatisch eine Gruppe. Ist natürlich auch sehr kraftvoll, wenn alle zusammenkommen. Ich glaube, im mittelalterlichen Indien haben die sich teilweise da jahrelang darauf vorbereitet und durch geheime Handzeichen erkannt. Und irgendwann haben sie sich alle an dem Verbrennungsplatz so und so getroffen. Das hat sich dann so rumgesprochen. Dort haben sie dann eben ihre Rituale gefeiert. Und dann blieben sie auch mehrere Tage lang und haben außerordentlich hohe Bewusstseinszustände gehabt und miteinander ausgetauscht. Und dann sind sie wieder ihrer Wege gegangen. Ja, also gut ist sich immer vorzustellen, dass man sich auf eine Verbrennungsstätte trifft als Tantriker. Und deswegen auch das rituelle Feuer in der Mitte. Und dass die Existenz und die Möglichkeit des Todes, dass das auch immer mitschwingt. Also in einer Zeitlosigkeit hinein. Was ich über den Umweg im Buddhistischen eben gelernt habe, es gibt den Weg des Samens und den Weg der Frucht. Und der Weg des Samens ist, ich setze halt einen Samen in den Boden und dann wächst irgendwann der Baum. Also ich fange an, irgendwie zu atmen und zu meditieren, und das ist der Same, und wenn ich dann richtig gieße, irgendwann erwächst sozusagen dann alles daraus. Das sind eigentlich die meisten Wege, sind so. Bloß die, die also ganz radikal sind und nicht genug Zeit haben, weil sie so voller Mitgefühl sind, die gehen dann halt den Weg der Frucht. Und da geht es darum, da einfach von direkt in diesen Zustand reinzugehen. Also wir tun so, als ob wir wirklich Shiva und Shakti wären. Also wir sind gewissermaßen schon. Also Tantra geht davon aus, dieses erleuchtete Bewusstsein ist eh schon da und steht dir immer zur Verfügung. Und man muss halt irgendwo den Dreh finden, wie man da wirklich reinkommt. Und im Ritual wird das eben angestrebt und versucht. Also da gehst du wirklich in diesen Shiva-Shakti-Zustand rein. Und die Sichtweise, eben diese göttliche Sichtweise, ist, alles um uns herum ist rein. Alles ist juwelengleich. Ne? Also die schlimmste Verbrennungsstätte verwandelt sich sofort in einen Palast. Ja, in dem Moment, als Buddha erleuchtet wurde, war die ganze Welt für ihn erleuchtet. Wenn ich depressiv bin, dann ist die ganze Welt grau. Also es hängt von dem eigenen Geisteszustand ab. Im Tantra ist man also der Ansicht, dass sich diesen Geisteszustand tatsächlich innerlich also in Resonanz geben kann mit dem erleuchteten Geisteszustand in mir, der eigentlich meine wahre Natur ist. Und den strebe ich an, und das machen wir mit dieser Transformation auf Shiva und Shakti. Das hat eine tiefere spirituelle Bedeutung. Und natürlich, um in diesen Zustand reinschlüpfen zu können, müssen wir uns erstmal ausleeren. Und das geschieht mit der Feuerreinigung und mit den Anderreinigungen am Anfang. Also damit diese Hülle gewissermaßen frei wird, um dieses Bewusstsein zu empfangen, müssen wir erstmal das Ganze, was da ist, loswerden. Und das ist eben der erste Schritt des Rituals, dass wir unsere gewöhnliche Form, unsere gewöhnliche Persönlichkeit verabschieden. Das muss man halt üben. Und das übt man halt durch so tun, als ob. Am Anfang ist es natürlich so eine Art Improvisationstheater. Und wie gesagt, am Anfang ist das halt schwer möglich. Deswegen reinigt man sich halt durch Yoga, Pranayama, Fasten und so weiter, Schweigen. Und auf der anderen Seite geht man auch in die Hingabe und lässt es mal los. Und das sieht man dann schon, wenn man im Ritual dann plötzlich anfängt, in seinen alten Mustern zu stecken, dass man es halt noch nicht so wirklich gut losgelassen hat. Und dann kann man es aber immer noch neu versuchen. Und tatsächlich mal in diese Shiva-Shakti-Energie sich zumindest mal bemühen, wirklich reinzukommen.
Genau, das finde ich einen wichtigen Punkt. Ne? Das ist so eine Erfahrung, die ich vielleicht auch schon gemacht habe in verschiedenen Ritualen, dass eben dieser Punkt kommen kann, so wo es irgendwie, wo ich in Stuck gerate, wo ich merke, ich komme nicht mehr weiter, oder ich fall aus meiner Sinnlichkeit, oder der andere verhält sich ja so, dass ich da rausfalle, also fange an, dem anderen die Verantwortung dafür zu geben. Und das sind dann so Momente, wo ein ritueller Rahmen und die Erinnerung daran, okay, ich habe hier aber ein Ritual, ich habe hier angefangen, da ist das Ende, und es geht ja um bestimmtes Bewusstsein oder mir eben bewusst zu sein, dass dann noch wieder hilft, da rauszugehen, das zu erkennen. Aha, da ist es wieder, ne, da ist es aktiv, mein Muster. Und was wollte ich denn eigentlich? Und wieder zurück zu mir. Und also das ist gerade, also manchmal ist es sogar in der Partnerschaft noch verflixter mit diesen Mustern, dass man sich noch viel schneller reingerät.
Und das ist halt einer der Gründe, dass manche Leute sagen, man sollte diese Tantra-Rituale gar nicht mit seinem Partner machen. Was dann aber natürlich wieder andere Verstrickungen auf den Plan ruft. Also ich bin da nicht unbedingt dieser Ansicht. Aber es ist schon auch was dran, dass wenn man den anderen nicht so kennt, dass man dann zumindest eine bestimmte Art der Verstrickungen, die guckt schon wieder so, ich weiß ganz genau, was sie denkt, und da könnte ich mich schon wieder aufregen. Ne? Also, ich glaube, die meisten verstehen, was ich meine. Ja.
Es können einfach auch winzige Erleuchtungsmomente dann sein innerhalb eines Rituals. Ne? Entweder man ist so in einem Fluss, dass man sowieso das alles losgelassen hat und sich da so hingeben kann, oder man stößt an diese Punkte und ist dann einfach aufgefordert, okay, aha, da bin ich und jetzt, okay, ich lasse es gehen. Ja, also diese bewusste Entscheidung, Transformation dann mitzuerleben.
Deswegen auch das große Verbrennungsfeuer in der Mitte.
Das zu nutzen.
Weil diese Aspekte gehören dann da rein. Also wir tun so, als ob wir wirklich Shiva und Shakti wären. Ne? Und das ist nicht so, dass die Rolle von außen zu uns kommt, sondern nach der tantrischen Auffassung sind wir das schon. Also auf einer tieferen und elementaren Ebene, hinter diesen ganzen Verdunklungen des Geistes und der Emotionen und des Schattens und all das, ne, gibt es da tatsächlich dieses Licht und die Sonne. Die Buddhisten sind auch der Ansicht, spätestens im Moment des Todes erfahren wir das dann auch tatsächlich, diese Erleuchtung und dieses klare Licht.
Du ziehst kein Kostüm an in dem Sinne, sondern du legst das auf.
Alles, was nicht Shiva und Shakti ist, kann jetzt weg. Das könnte man auch als inneres Bild nehmen, wenn der andere da einen entsprechend weiht, ne, dass jetzt alles abfällt, was nicht von dieser ursprünglichen Nacktheit, die in der Essenz Shakti oder Shiva ist, überhaupt noch trennt. Vielleicht ist das sogar ein besseres Bild. Mhm. Und es gibt auch so eine Einstellung bei vielen Menschen, ja, das mag ja sein, dass es ein paar Leute gibt, die das können oder die da Zugang zu haben, aber ich doch nicht. Also im tantrischen Buddhismus ist das eine Verletzung der Wurzelgelübde, zu denken, dass man selber nicht das Potenzial zur Erleuchtung hat. Dass du einfach dich von solchen Gedanken enthältst, die dich kleiner machen, als du tatsächlich bist. Und das ganze Ritual bis hin zur Vereinigung, eigentlich auch die Vereinigung selbst, ist eigentlich nichts anderes als verschiedene Methoden, also wie so eine Art indisches NLP, verschiedene Methoden zum Einüben dieses Zustands. Also derjenige, der den schon erreicht hat, der braucht diese Rituale nicht mehr. Der hat die Techniken der leeren Hand, wie man so schön sagt. In diesem Art von Ritual geht es also erstmal durch die Reinigung. Wir reinigen uns erstmal mit den vier Elementen. Ne? Sprich, die Reinigung durch die Erde ist dadurch, dass wir halt nichts essen. Dann reinigen wir uns durch Pranayama, was wir vorher machen können, und durch Räucherungen, das wäre die Reinigung durch die Luft. Dann reinigen wir uns durch ein Bad vor dem Ritual. Und schließlich dann durch das Feuer, ne? wo das Feuer eben als die intensivste Reinigung gesehen wird, weil man da halt dann wirklich auch diese stark anhaften Aspekte dran los wird. Und deswegen sagt man halt auch noch, wo man dann immer noch anhaftet nach den ganzen Reinigungen, was weiß ich, meine Blähungen sind immer noch da und so, die gebe ich dann ins Feuer, meine Rückenschmerzen, meine Anhaftung zu meinem Verflossenen, der irgendwo ist und so. Also all diese Dinge, die noch sehr stark wirken. Normalerweise löst man sich auch von der profanen Beziehung, die man hat, selbst wenn man mit dem Partner in dem Moment im Ritual ist. Ja, also durch die Reinigung versucht man also dieses Gefäß, wo der physische Körper, welche Frequenz sich der zur Verfügung steht, erstmal so weit wie möglich leer zu machen und dann durch die rituelle Weihung das zu füllen mit dieser Essenz Shakti bzw. Shiva. Hm? Also wir rufen Shakti und Shiva an, dass sie dabei sind bei dem Ritual. Also dann rufen wir erstmal die Präsenz dieser Kräfte her. Wir bannen durch den Kreis alle störenden Kräfte. Was heißt das jetzt, wir bannen störende Kräfte? Was ist das für ein dualistischer Blödsinn? Ne? Man kann in der Magie sich diese Kräfte als Geister vorstellen, das ist ein bestimmtes Modell. Man kann aber auch so ein Modell haben, dass das alles nur Gedanken und Gefühle sind in meinem Nervensystem, in meinem Kopf. Dieses Bannungsritual hat auf jeden Fall, ne, dass man diese reinigt und den Kreis dann entsprechend schließt mit einem Lichtkugel oder Flammenkugel oder sowas. Das hat auf jeden Fall die Qualität, dass man vielleicht auch, also was kannst du alles für Gedanken geben, Schuldgefühle oder Selbstzweifel oder was auch immer. Ne? Die kann man sich auch als Geister vorstellen, die hier so durch die Gegend wabern und dämonische Eifersucht, was weiß ich, was gibt's alles? Ängste, dass man die alle draußen lässt. Das ist auch so eine Art rituelle Disziplin. Okay, habe ich, aber die gehören zu meiner Persönlichkeit, wird draußen an den Nagel gehängt, so wie meine Kleider, die gehören jetzt hier gerade nicht her. Hinterher kann ich mich ja wieder damit befassen und Schattenarbeit damit machen, aber jetzt nicht.
Ich habe so eine Frage. Ich habe vorher schon diese Anhaftung an meine persönliche Geschichte
losgelassen.
Ja. Und, ist das dann, was dann gut übrig ist, oder was eigentlich noch sich mehr manifestiert in mir? Dass ich, weil normalerweise müsste ich doch dann schon nach der Feuerreinigung, müssten diese Kräfte doch gar nicht mehr vorhanden sein,
oder? Ja, das stimmt und schon, aber also man macht es halt doppelt und dreifach, wie gesagt, es ist halt so eine Art indisches NLP. Also als erstes lässt man alles weg, dann gibt es natürlich nur noch Shiva und Shakti, logisch. Mhm. Aber wenn ich dann auch nochmal extra herhole, dann kann ich mich nochmal zentrieren darin. So, die Sachen werden verbrannt und gehen aus dem Schutzkreis raus. Wenn man zum Beispiel so Flammenschutzkreis vorstellt, da kann ja etwas, was verbrannt ist, tatsächlich Rauch geht raus, aber es kommt nichts rein.
Ja, klar.
Jetzt kommen die 5 M's. Ist euch ein Begriff, die 5 M's, die 5 heiligen Substanzen im Tantra? Das Besondere an diesen 5 M's ist, die heißen alle, die fangen alle mit M an im Indischen. Und zwar ist das Madhya der Wein, Mamsa das Fleisch, Matsya der Fisch, Mudra das Getreide und Maituna der Geschlechtsverkehr. Und diese Substanzen, darüber gab es auch schon viele Diskussionen und Gespräche und ich glaube so seit 1,5 oder 2 Jahren habe ich innerhalb eines Rituals die Bedeutung noch etwas intensiver erfahren und ist dann auch bestätigt gefunden durch bestimmte Autoritäten. Also auf der einen Seite sind das Tabus der Veden. Also die Veden sind ja die indischen Schriften, die da so ähnlich wie die Bibel sind, also sehr, das ist erlaubt, das ist verboten, das ist Tabu, das ist irgendwie für die Kaste erlaubt, für jene nicht und so weiter, ne? Und das sind gewissermaßen so ein Sittenkodex und Vorschriften, die für die Inder erstmal so gelten. So wie in einer ordentlich christlichen Kultur auch diese ganzen Vorschriften und was man darf und was man nicht darf, einfach sehr stark grundlegend konstituierenden Charakter hat und insofern auch einschränkenden Charakter. Und natürlich für einen spirituellen Menschen in Indien ist es natürlich ganz klar, dass der gefälligst vegetarisch zu sein hat. Das ist fast Konsens. Und die Tantriker, die essen dann halt Fleisch in ihren Ritualen. Und das hat eben die Begründung, dass es letztlich immer falsch ist, eine zu dualistische Sichtweise zu haben, weil das Fleisch wird dann stellvertretend mit böse oder schlecht oder nicht gut. Und der Alkohol auch, also diese Tabus, Fleisch, Alkohol und Sex, sind gewissermaßen die grundlegenden Tabus der indischen Kultur. Der Fisch und das Getreide, die sind wahrscheinlich noch im Laufe der Jahrhunderte dann später reingekommen, weil die Inder einfach eine unglaubliche Vorliebe für die Zahl 5 haben. Auf der einen Seite heißt es also, als Tantriker begebe ich mich ganz bewusst, zumindest in diesem Ritual und dadurch auch symbolisch jenseits der Konvention.
Aber noch mal kurz zum Verständnis, Getreide, haben die da Reis nicht dazu gezählt oder was, wovon ernähren die sich noch?
Ja, das Getreide habe ich leider nie rauskriegen können. Das heißt ganz korrekt, entweder geröstetes Getreide oder andere sagen auch so eine ganz bestimmte Art der Bohnen. Das heißt Mudra. Mudra heißt total viele Sachen. Das heißt auch eine Handgeste, das heißt in manchen Zusammenhängen eine Frau. Christian Rätsch und andere Autoren sind der Ansicht, weil sie einfach bei solchen Ritualen dabei waren, da wird in der Regel so ein Fladen gebacken und da ist irgendwie Bilsenkraut drin. Möglicherweise ist das auch eine Erklärung. Mhm. Möglicherweise. Also es gibt da viele, viele Spekulationen drüber. wir nehmen also ganz normales Brot oder Reis, das müssen wir noch sehen, was wir dann morgen letztlich auftischen. Und Das ist das eine, ne? Dass ich mich gewissermaßen jenseits der Konvention stelle und dass die Novizen, die halt immer dachten, der Meister ist irgendwie ja so ganz ja im Einklang ein wirklich heiliger Mann und sowas und plötzlich ist er da irgendwie ein Hähnchenschenkel und alle Illusionen werden zerstört, über was jetzt heilig oder unheilig ist, ist ein sehr heilsamer Effekt. Aber der ist natürlich auch schnell neutralisiert, weil jetzt spätestens beim dritten Ritual denkst du. Und es gibt aber eine noch eine tiefere Dimension davon, dass das alles relativ elementare Lebensmittel sind. Und die symbolisieren fünf Elemente. Also im Indischen gibt es ja nicht nur die vier Elemente, die wir im Westen kennen, sondern zusätzlich noch als fünftes Element den Raum bzw. Äther. Und der Gedanke ist, also nochmal eine Verstärkung, diesmal über den Geschmacks- und Geruchssinn, dieser Idee, dass ich mich befreie von meiner irdischen Existenz, von meiner Anhaftung und mich sozusagen der göttlichen Kraft in mir, also der Kundalini-Energie letztlich opfere, sakramental. Und zwar, der Wein steht dafür, für das, ne, der, das den Geist, also die Luft in dem Fall, ne? Der Geist des Weines, Luftelement, erleichtert das Herz. Das Fleisch steht für das Feuerelement. Der Fisch für das Wasserelement und das Getreide für das Erdelement. Da macht es jetzt wieder richtig Sinn. Und ich esse das nicht einfach, sondern gerade am Anfang lädt man die Kundalini-Energie, also die Energie im eigenen System ein, wandt sie in die Zungenspitze. Also sozusagen stellt man sich dort die Göttin vor oder die Gottheit, Shiva Shakti. Und der opfert man dann diese Speisen. Und das ist eigentlich als Opfer zu betrachten. Und auch die Lust, die ich empfinde, die wird auch dem Göttlichen geopfert. Und das Göttliche bin ja auch ich. Also und das wird auch als die Aggregate, also mein Körper, ich als Existenz, ich als irdische, grobstoffliche Existenz, bestehe halt aus Raum, in dem ich mich entfalte und dann schließlich aus Erde, Feuer, Luft und Wasser. Und das opfere ich der Gottheit in mir. Das ist eigentlich eine zusätzliche Verstärkung nochmal dieses Prinzips, das man immer wieder findet in diesem Ritual. Also bitte, wenn ihr das morgen esst, dann seht es als eine Art Opfer. Und Opfer heißt nicht so, wie wir im Abendländischen kennen, dass man leiden muss. Das ist nämlich im Indischen immer die Transformation einer bestimmten Substanz oder einer bestimmten Eigenschaft in etwas Allgemeineres. Und wenn es in dieser Art macht, dann bewirkt das sehr viel. Also ich habe schon Tantra-Rituale gesehen, wo Leute mehr erfahren haben bei diesem Opfer der Speisen als später beim Maituna. Zum Beispiel in dem Kulanava-Tantra, was eine wesentliche Schrift ist, wird über das Trinken von Wein irgendwie mehr diskutiert als über das Maituna. Ja, mit den vier Flaschen ist auch wieder so eine Sache, weil man sagt eben in den Schriften, man soll halt so viel trinken, dass man davon nicht besoffen wird, sondern einfach nur auf intelligente Weise angeregt und in einen anderen Bewusstseinszustand kommt. Und wer darüber hinaus trinkt und dann schließlich also irgendwie unbewusst wird, der bestätigt damit halt nur seine eigene Tiernatur und für den hat das Ritual dann eher eine nach unten gehende Bedeutung. Ne? So, das ist in dem Zusammenhang halt auch zu sehen. Also wir helfen euch da, dass wir sowieso nur einen Becher ausschenken. Also nachdem wir jetzt also diese vier Substanzen zu uns genommen haben, gut ist natürlich, wenn es dann ausreichend Lustpotenzial da ist, dass man auch wirklich Freude hat an der Vereinigung. Und da kommt halt dann die nächste Schwierigkeitsstufe, dass man in tantrischen Ritualen in der Regel lange in der Vereinigung weilt. weil die Tantriker herausgefunden haben, so die wirkliche Trance, die wir halt für unsere Zwecke halt am besten nutzen können, stellt sich ein, wenn man in einer Vereinigung eine halbe Stunde oder länger drin ist, oder eine Dreiviertelstunde oder sogar zwei Stunden, oder also da passiert dann halt auch wirklich so etwas, dass dann so Endorphine und Substanzen im Gehirn freigesetzt werden, die dann wirklich den Körper durchfluten und außergewöhnlich intensive Bewusstseinszustände auslösen. Wo man dann tatsächlich in der Lage ist, so ziemlich alles zu affirmieren, und es wird Wirklichkeit. Ja, und es kommt dann schließlich zur Vereinigung von Shiva und Shakti, von der Verschmelzung von Bewusstsein und Energie. Kann man sich vorstellen, dass also das Göttliche, was wir jetzt immer noch in zwei Polaritäten aufgebaut haben, kommt jetzt zusammen und dadurch verschmelzen die Polaritäten. Das heißt, der letzte Schritt entsteht dann durch die Vereinigung. Alles kommt in diesem Raum zusammen und dieses non-duale Bewusstsein ist damit endgültig installiert. Und darf dann auch gerne nach dem Ritual beibehalten werden. Also kann passieren und man sollte für diese Möglichkeit immer offen sein, dass man nach dem Ritual dann halt aus Versehen erleuchtet ist.
Ups.
Das brauche ich jetzt.
Ja, und während der Vereinigung wirst du alle möglichen Erfahrungen machen. Und möglicherweise werden die von großer Liebe, Wonne und non-dualem Bewusstsein getragen sein. In der Regel ist am Anfang, dass dann doch eine Menge Relikte aus der alten Kultur dann irgendwie noch da sind und das Bewusstsein, das man normalerweise gewöhnt ist zu sein, sich immer mal wieder zurückmeldet. Und wenn wir das schaffen, alles in Liebe zu integrieren, gemeinsam auch in einem Raum, dann dann wird dieses Ritual segensreich sein. Nach der Kanalisierung danken die Partner einander, verbeugen sich, lösen die Vereinigung und lösen auch die sozusagen diese Energiefäden. Und dann wird alleine meditiert, dann werden die Kerzen gelöscht, diese Götter in Licht aufgelöst und dann gibt es noch ein kleines Festmahl, wo die Reste von der von den Prasadern, von der göttlichen Speise dann gewissermaßen noch gegessen werden. Wird auch nötig sein, weil man hat vorher gefastet oder wenig gegessen. Und nach einer bestimmten Zeit wird der Kreis dann wieder aufgelöst und während der Kreiszeit ist natürlich klar, dass es eben keine Vereinigung gibt, kein Orgasmus, also nichts, was die Energie jetzt nochmal in eine andere Richtung kanalisiert als nach Anayatam hin. Und die spirituellen Verdienste des Rituals werden dem fünften Wesen gewidmet. Mit Lokasamastar oder ähnlichen Zeremonien. Ja, und an dem Abend werden wir dann auch nicht mehr reden. Das heißt, das bleibt im Schweigen, aber man kann da durchaus singen, tanzen, feiern. Also das wird man halt sehen, wie das Ritual halt war, wie die Kräfte und Energien waren. Das zeigt sich eigentlich immer relativ deutlich im Nachraum. Entweder muss ich dann zusammenhalten und es ist halt eher ein schwieriger Raum und es geht dann einfach darum, sich gegenseitig Kraft zu geben. Oder aber man ist ziemlich ausgelassen und ja, kann dann richtig feiern. Oder was halt oft passiert, eine Mischung aus beiden. Der eine ist ausgelassen und feiert und der andere muss eher ein bisschen gestützt werden. Das sollte man auf eine unaufdringliche Weise tun. Und also nicht zu übertrieben dann den dann in den Arm nehmen und sowas. Man muss da irgendwie mit Feingefühl gucken. Vielleicht möchte ein Mensch dann auch in Ruhe gelassen werden und alleine sein. Und der eine ist vielleicht sehr konzentriert und wenn du damit aufpasst, denkst du, der ist vielleicht schlecht drauf und der ist vielleicht einfach nur in irgendeinem Trance-Zustand, wo er jetzt nicht so fröhlich wirkt, aber vielleicht sehr intensive Erfahrungen macht. Am nächsten Tag kann man dann darüber dann entsprechend sich austauschen. Genau, die Kräfte, die durch das Ritual gebannt wurden, die dürfen dann wieder in Freiheit hinziehen, nachdem wir den Schutzkreis aufgelöst haben. Da muss man noch ein bisschen aufpassen, weil die dann manchmal kommen, wenn man sich jetzt die Kräfte so vorstellt, als Schuldgefühle und komische Gedanken und so Gedanken wie, wenn jetzt meine Mutter mich da sehen würde, was würde sie sich denken? Also habe ich wenigstens schon 15 Mal in meiner Aufgabe als Leiter erlebt, dass ich Leuten ganz klar vom energetischen Screening her nach dem Ritual super ging. Am nächsten Tag kamen sie hier depressiv an und waren irgendwie fertig. Weil irgendwie die Dämonen sie dann doch noch eingeholt haben. Also nach dem, ja, das kann nämlich passieren. Da muss man dann wirklich aufpassen, dass man sich in diesem gesteigerten Bewusstseinszustand, was man dann auch denkt und was man fühlt und was man dann macht. Und auch wenn ich jetzt oben, unten, Dualitäten und so weiter und so, das ist ja, bleibt ja alles im Prozess, aber also rein von dieser praktischen Orientierung her, kann passieren.
Das ist einfach ein Phänomen, das habe ich zumindest schon oft beobachtet bei mir, dass die Ego-Struktur, die denkt sich dann so nach Ablauf des Rituals, oh, da ist ganz viel, viel Platz, da kann ich wupsch wieder richtig zuschlagen. Und das einfach bewusst mitzunehmen und beobachten dann.